HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Oliver Glab. Seit dem 18. Januar ist die schwarz-grüne hessische Landesregierung im Amt und schon gibt es die ersten Unstimmigkeiten zwischen den Grünen und der CDU. Es war aber auch schon beim Abschluss des Koalitionsvertrages klar, dass beide Parteien in einem Punkt ganz unterschiedlicher Meinung sind, nämlich bei der Frage, ob die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer einzustufen sind oder nicht. Die Differenzen in dieser Frage sind jetzt ungewohnt deutlich geworden innerhalb der Regierung. Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU wurde vor kurzem mit dem Plan zitiert, Hessen wolle eine für Freitag geplante Abstimmung im Bundesrat verschieben. Daraufhin meldeten sich die Grünen mit einer Pressemitteilung zu Wort und zeigten sich überrascht. Jetzt hat Bouffier wiederum mitgeteilt, Hessen werde auf eine Vertagung des Themas im Bundesrat verzichten. Es geht also hin und her in der schwarz-grünen Koalition. Und so haben wir unseren landespolitischen Korrespondenten Christopher Plass gefragt, erleben wir da den ersten Koalitionskrach der Wahlperiode?
Also ich glaube nicht, dass es ein Koalitionskrach wird. Dazu ist eigentlich diese Koalition zu sehr gefestigt. Aber man darf, glaube ich, den Begriff Knatsch oder Verstimmung durchaus anwenden. Das hat sich ja gestern so zugetragen. Es wurde über die Agenturen verkündet, dass Ministerpräsident Bouffier diese Abstimmung im Bundesrat zu den sicheren Herkunftsländern eben verschieben will am kommenden Freitag. Dieser Antrag sei gestellt worden, ist mir sogar gesagt worden, in Abstimmung auch mit Schleswig-Holstein. Und offenbar hat das die Grünen kalt erwischt. Jedenfalls stellt sich das so dar. Dann haben sie sich einige Zeit genommen und haben dann gestern Abend doch für ihre Verhältnisse relativ deutlich reagiert. So unter dem Motto, das ist so nicht abgesprochen. Tarek Al-Wazir, der Chef der Grünen, er hat das heute Morgen nach einer Pressekonferenz auch bestätigt.
Das Kabinett hat am Montag beschlossen, dass sich Hessen in dieser Frage enthalten wird. Und wir haben keinen Vertagungsantrag beschlossen. Insofern bin ich über die Berichterstattung etwas verwundert und würde mal sagen, eher Sturm im Wasserglas.
Tja, Sturm im Wasserglas, muss man mal schauen. Klar ist, da wird deutlich, dass die beiden Parteien, CDU und Grüne, in dieser Frage deutlich unterschiedlicher Meinung sind. Das ist im Koalitionsvertrag ja auch zum Tragen gekommen. Da ist auch festgelegt, dass, wenn man da keine gemeinsame Basis findet, wird sich Hessen enthalten. Enthaltung im Bundesrat heißt Nein. Und damit hätte nach dem jetzigen Mehrheitsverhältnis im Bundesrat eben dieser Antrag auf Ausweitung der Liste der sicheren Herkunftsländer auf keinen Fall eine Mehrheit. Die Grünen sahen sich wohl aufgerufen, nochmal deutlich zu machen, dass sie da auf keinen Fall mitstimmen und fühlten sich offenbar von Bouffier da ein bisschen übergangen.
Und in der Tat, Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der stellvertretende Ministerpräsident, klang wirklich etwas verstimmt, als er sich da geäußert hat, wie wir vorhin gehört haben. Und wir wollten von unserem Korrespondenten wissen, warum den Grünen in Hessen dieses Thema so wichtig ist.
Also aus zwei Gründen würde ich sagen. Zum einen muss man sagen, und das ist ja auch nichts Neues, den Grünen ist dieses Thema deswegen heilig, weil sie dieses Konzept der sogenannten sicheren Herkunftsländer einfach ablehnen. Das haben sie seit Jahren so bekräftigt, und zwar nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Das steht so im Koalitionsvertrag. Und das muss man vielleicht noch dazu sagen, auch der letzte Grünen Parteitag, die Landesmitgliederversammlung, da haben die Grünen sich eigentlich fast ein bisschen dafür gefeiert, dass sie das auch in aller Deutlichkeit in den Koalitionsvertrag geschrieben haben. Also da sind sie im Grunde genommen nicht kompromissbereit, sondern verfolgen die Linie, wir würden ganz gerne, sagen wir mal, im Umgang mit diesen Ländern einfach andere Kriterien anlegen wollen und neue Konzepte haben wollen und wollen das letztlich auch von der Bundesregierung geliefert bekommen. Der zweite Punkt, der scheint mir atmosphärisch noch wichtiger zu sein. Gestern ist in Teilen der Berichterstattung so ein bisschen der Eindruck entstanden, zum Beispiel in der Taz, dass Bouffier möglicherweise Vertagung beantragt, weil er die hessischen Grünen umstimmen will. Einige haben das so verstanden, das konnte man in der Tat auch so verstehen. Und ich glaube, es war den hessischen Grünen, also der Spitze, auf jeden Fall nochmal ganz, ganz wichtig zu betonen, wir kippen in diesem Punkt nicht um. Und wenn Bouffier sozusagen Vertagung beantragt, dann stimmt er gegen unsere Interessen. Heißt im Klartext, wenn es nach den Grünen geht und nicht nur den hessischen Grünen, dann kann man dieses Thema am Freitag an die Wand fahren.
Also da raucht es ein wenig zwischen den Grünen und der CDU in Hessen. Was sagt denn die Opposition im Landtag dazu, haben wir unseren Mann in Wiesbaden gefragt.
Die freut sich natürlich, nicht? Endlich hat sie mal ein Thema, wo sie, sagen wir mal, diese Koalition angreifen kann. Und das gleich kurz nach der Schaffung dieser Koalition und nach der Inauguration dieses schwarz-grünen Bündnisses. Also die SPD beispielsweise hat gesagt, das Verfahren in Berlin ist jetzt blockiert, weil die schwarz-grüne Landesregierung nicht in der Lage ist, eine gemeinsame Haltung zu finden. Man muss ja dazu sagen, die SPD ist ja auf der Seite derer, die die Zahl der sogenannten sicheren Herkunftsländer ausweiten will. Und auch die FDP wirft Bouffier vor, im Grunde genommen, dass ich es nicht schaffe, auf Koalitionsebene da eine gemeinsame Position zu finden. Also das ist ein Angriffspunkt, aber ich glaube, die größten Probleme haben vor allem CDU und Grüne miteinander. Und es war auffällig, dass bei diesem Thema sind sowieso alle immer ein bisschen zurückhaltend. Man will da nicht unnötig Öl ins Feuer gießen, aber heute war man besonders zurückhaltend.
Unstimmigkeiten in der hessischen Landesregierung beim Thema sichere Herkunftsländer. Unser landespolitischer Korrespondent Christopher Plass hat uns mehr darüber berichtet.
HR-Info.
Bleiben wir noch ein paar Minuten in unserer Landeshauptstadt Wiesbaden, denn sie hat es jetzt als erste Stadt in Deutschland geschafft, ein Dieselfahrverbot zu verhindern. Die Deutsche Umwelthilfe hatte gemeinsam mit dem Verkehrsclub Deutschland vor 4 Jahren gegen die schlechte Luft in der Stadt geklagt. Jetzt hat das Verwaltungsgericht noch einmal getagt und die Deutsche Umwelthilfe hat dabei erklärt, das Ziel der Klage sei erreicht, nämlich die möglichst schnelle Einhaltung der Stickstoffdioxid-Grenzwerte. Und Wiesbadens umfangreiches Konzept sei sogar Vorbild für andere Städte. Andrea Bonhagen berichtet.
Es ist also möglich, ein Fahrverbot zu verhindern und Tausende von armen Dieselbesitzern zu retten. Dazu hat die Stadt Wiesbaden viele Millionen Euro in die Hand genommen und ein sehr umfangreiches Konzept zur Luftreinhaltung beschlossen. Parkplätze in der Innenstadt wurden teurer, Bus- und Zugverkehr wurde besser und soll günstiger werden. Es soll mehr und bessere Radwege geben, mehr Park- und Ride-Plätze für Pendler und es gibt eine Werbekampagne für ein Umdenken, für eine Verkehrswende, um zum Beispiel die Menschen vom Brötchen holen mit dem Auto abzuhalten. Ein wesentlicher Faktor war zum Schluss auch die Nachrüstung der Busflotte. Zum ersten Mal zeigte sich die Deutsche Umwelthilfe vor Gericht auch ohne Fahrverbote zufrieden. Jürgen Resch von der DUH.
So einen guten Plan haben wir in Deutschland noch nicht gesehen. Und er unterscheidet sich einfach substanziell von all den anderen Überlegungen, meist auch Entwürfen von Luftreinhalteplänen, weil wir hier ein ernsthaftes Bemühen von Stadt und Land erleben.
Die Umweltorganisation will nun genau überprüfen, ob Wiesbaden es tatsächlich schafft, von einem Jahreshöchstwert von 48 Mikrogramm Stickstoffdioxid bis 2020 auf die erlaubten 40 Mikrogramm herunterzukommen. Wiesbadens Umwelt- und Verkehrsdezernent Andreas Kowoll versprach weiter, hart für die Einhaltung der Grenzwerte zu arbeiten. Auch mit vielen kleinen Maßnahmen wie der Förderung von Lastenrädern und der Einrichtung eines Platzes, an dem Lieferfirmen auf Elektrofahrzeuge umladen sollen.
Wir haben ein dickes Arbeitspaket geschnürt. Jetzt sind wir in der Abarbeitung. Natürlich können andere Kommunen mal hinschauen, wie das in Wiesbaden gemacht wird. Ich glaube, da gibt es viele Schnittmengen, die man dann austauschen kann. Wir stehen da auch zu Gesprächen und Hinweisen zur Verfügung. Hier sind wir auf dem Weg, die Gesundheit unserer Bürger zu schützen.
Die Wiesbadener reagierten unterschiedlich, von Erleichterung bis zu Kritik.
Ich war ganz gespannt darauf, weil mein Mann auch einen Diesel fährt. Euro 5. Wir werden ihn behalten.
Die haben sich natürlich auch sehr viel Mühe gegeben, das muss man auch sagen, den Wiesbadener.
Selber großer Dieselfan. Für Langstrecken einfach das bessere Auto, ne?
Ich finde es ein absoluter Skandal, dass die Automobilbranche nicht dafür bestraft wird, dass sie tausende Verbraucher verarscht hat.
Besonders erleichtert sind die Wiesbadener Handwerker. Roland Hase, Besitzer eines Autohauses und im Vorstand der Handwerkskammer, erklärt:
Wir haben sehr viele Fahrzeuge von Handwerksbetrieben, die haben noch Euro 5 oder Euro 4. Nicht jede Firma ist in der Lage zu sagen, okay, ich kaufe mir morgen ein neues Auto.
Hessens Umweltministerin Priska Hinz appellierte an die Wiesbadener, nun auch wirklich bei der Verkehrswende mitzumachen.
Die Bürgerinnen und Bürger müssen das aber auch annehmen. Also sie müssen umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr, die Möglichkeit nutzen, die ein neues Radwegekonzept bietet, damit das Ganze auch zum Erfolg führt.
Roland Hase allerdings gehört zu den Menschen, die noch nicht ganz an die Verkehrswende in Wiesbaden glauben.
Das Auto ist und bleibt als Mobilitätsfaktor alternativlos für viele.
Es gilt also weiterhin in der Autostadt Wiesbaden, dicke Bretter zu bohren, wenn man es den Autofahrern und Fahrerinnen schwerer machen will.
Wiesbaden hat es als erste Stadt in Deutschland geschafft, ein Dieselfahrverbot zu verhindern. Soweit der Bericht unserer Reporterin Andrea Bonhagen. Wer 100 Jahre alt wird, hat allen Grund zu feiern. Aber dass zu einem 100. Geburtstag auch Hunderte von Gästen kommen, das dürfte den meisten 100-Jährigen dann doch etwas zu viel werden. Bei den Volkshochschulen in Deutschland ist das anders. Zu ihrem 100. Geburtstag haben sich sehr viele Gäste eingefunden in der Frankfurter Paulskirche. Für uns war hr-Inforeporterin Hanna Immich dabei.
Mit geschlossenen Augen und schwarzer Kohle zeichnen die gut 10 Teilnehmer erste Striche aufs Papier, versuchen Gegenstände vor ihnen aus dem Gedächtnis nachzuzeichnen. Malen für Anfänger, ein Klassiker an Volkshochschulen, genau wie Sprachkurse oder Rückengesundheit. Wer möchte, kann auch Kinderlieder auf der Ukulele lernen, häkeln oder Hip-Hop ausprobieren. 32 Volkshochschulen gibt es heute allein in Hessen, rund 900 in ganz Deutschland. Ein Großteil von ihnen wurde 1919 gegründet. Die junge Weimarer Republik hatte sich damals stark gemacht für die Bildung von Erwachsenen. Der Gedanke, jeder sollte lebenslang lernen und sich Bildung leisten können, auch die Arbeiterklasse. Schon vorher gab es Bildungsvereine in Deutschland, in denen Vorträge gehalten wurden. Christiane Hof ist Professorin für Erwachsenenbildung an der Goethe-Uni in Frankfurt.
Dann kam so eine Kritik, dass man gesagt hat, nicht nur Wissenvermittlung über Vorträge. Also nicht nur der Redner spricht und die anderen hören zu und sind rezeptiv, sondern wichtig ist doch, dass die Einzelnen sich auch im Detail mit den Dingen auseinandersetzen.
Sprich, in kleinen Gruppen auf Augenhöhe gemeinsam Themen erarbeiten, sich weiterbilden. Das war neu. Und alle sollten sich die Kurse auch leisten können. Dieser Grundgedanke gilt bis heute. Truda Ann Smith ist Leiterin von Hessens größter VHS in Frankfurt.
Es ist ein Ort der Begegnung. Also wenn man zu uns kommt in den Kursen, garantiere ich, also wird man sicherlich jemanden kennenlernen, treffen, die man sonst nie im Leben begegnet wäre.
Im Laufe der Jahrzehnte haben die Volkshochschulen viele Aufs und Abs erlebt. Nach den erfolgreichen Anfangsjahren wurden sie im Dritten Reich von den Nazis für ihre Zwecke instrumentalisiert, politisch unliebsame Personen entlassen. In den 1960er und 70er Jahren erlebten die Volkshochschulen dann wieder einen regelrechten Boom. Für viele Menschen sind die Volkshochschulen schlicht eine feste Größe in ihrem Alltag, wie für die Malkursteilnehmerin Tanja Ackermann.
Ich habe viele Kurse schon bei der VHS gemacht. Musik, Kunst, Yoga, Entspannungssachen oder auch Reisethemen.
Und jetzt eben Zeichnen mit Kohle.
100 Jahre Volkshochschulen in Deutschland. Aus diesem Anlass hat heute in der Frankfurter Paulskirche ein großer Festakt stattgefunden. Soweit der Bericht unserer Reporterin Hanna Immich. Jahrzehntelang hatte er als Architekt gearbeitet, aber dann bekam er eine Behördenallergie, wie er selber sagte, und sattelte nochmal um. Er wurde Kabarettist, Autor und Schauspieler. Statt am Reißbrett Häuser zu planen, schrieb er am Schreibtisch ironische und parodistische Texte und erfand Figuren, mit denen er dann sein Publikum begeisterte, gerade auch Hörerinnen und Hörer des Hessischen Rundfunks. Am vergangenen Wochenende ist Rainer Bange, hochbetagt in Hanau, gestorben. Unser Reporter Wolfgang Hetfleisch erinnert an ihn.
Rainer Bange war schon eine Art Stand-up-Comedian, als es diesen Begriff noch gar nicht gab. Die Kleinschmidts haben ihn berühmt gemacht, eine neunköpfige Familie, die sich mal mehr, mal weniger geschickt mit den Tücken des Alltags herumschlug.
Wir sind eine hessische Familie, bestehend aus 9 Personen.
Mit dem Rainer Maria sind wir 10,
oder? Mit dem können wir nicht teilen, wenn der übrig bleibt nachher.
Oh, der ist doch so intelligent, oder?
Intelligente Leute können sie nicht brauchen.
Die Rollen sprach Bange alle selbst, sehr zur Freude einer großen Schar Fans, die dem Schlächtbabbler, so nennt man das auf Hessisch, bei HR1 und HR4 lauschten. Warum? Weil Bange so glaubwürdig rüberkam. Im Universum der Kleinschmidts beschrieb er Figuren, die ihm tatsächlich begegnet waren, so wie dieser Mitarbeiter in einem Supermarkt.
Der rief immer nur hier, weil er irgendjemand ansprechen wollte. Hier, hast du mal hier? Hier, da will ich dir was erzählen hier. Ja, und das hat mir auch so gut gefallen, dass ich den Anton zu meinen Figuren im Programm dazugenommen habe.
Er hatte viele Jahre lang als Architekt gearbeitet, bis ihm irgendwann die Hutschnur geplatzt war.
Ich habe als Architekt ja viel mit Behörden zu tun gehabt und irgendwann hat es mir so, wie man so schön landläufig sagt, hat es mir gestunken. Dann habe ich das eben aufgegeben und habe es hingeschmissen, denn ich habe die Schnauze so voll gehabt. Es hat ja auch vom Alter her gestimmt.
Als Kabarettist war der Ärger mit den Ämtern dann ein Segen. Ein reicher Fundus, aus dem sich Bange in seinem neuen Leben als Spötter und Sprachkünstler gern und ausgiebig bediente. Als der Weg zum Radio erstmal freigeräumt war, taten sich für seine Talente viele Möglichkeiten auf.
Durch die Hörfunksendungen habe ich natürlich auch beim Fernsehen mitmachen dürfen. Bei Gottschalk war ich, im Film habe ich mitgespielt. Aber das kam alles durch die HR4-Sendungen, sonst wäre ich ja nie an die Öffentlichkeit gekommen.
So aber wurde Rainer Bange zur öffentlichen Figur, zu dem Mann, der den Hessen die Kleinschmidts geschenkt hat. Es trug ihm viel Anerkennung ein und das in einem Alter, in dem andere beruflich allmählich ans Aufhören zu denken pflegen. Auch in Fernsehfilmen und auf Theaterbühnen war der Charakterkopf immer wieder zu sehen. Auch Bange musste sehen, wo er bleibt. Einfache Lösungen gab es nur in seinen Sketchen.
Millionär, ich meld mich an. Ein bisschen was nebenher wollte ich schon immer verdienen.
Im vorigen November hatte die Interessengemeinschaft Hanauer Altstadt Rainer Bange und seinem Werk noch eine Ausstellung gewidmet. Am Sonntag ist er im Alter von 90 Jahren in einem Hanauer Seniorenheim gestorben.
Das war der Tag in Hessen mit Oliver Glab. Die Sendung gibt's wie immer auch zum Nachhören auf hrinforadio.de.